Hallo.
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 Hi, ich bin Nazan Eckes.
Ich bin Christine Westermann.
Mein Name ist Peter Klöppel.
Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Kasala. Und ihr hört Echo.
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 Sie hören Echo.
Den Talk auf
Köln Campus.
Ja, schönen guten Abend. Es ist 17:15 hier am Dienstag auf Köln Campus. Und ihr seid bei Echo gelandet. Und wir haben heute jemand ganz Besonderen zu uns in die Sendung eingeladen.
Ja, nämlich Frau Effi Schoantwerpers. Schönen guten Abend erstmal.
Hallo zusammen.
Ja, schönen guten Abend. Sie sind heute Abend hier, Politikerin, stellvertretende Oberbürgermeisterin von Köln. Und wir möchten Sie ganz herzlich willkommen heißen hier bei uns und möchten mit Ihnen über alles Mögliche sprechen. Natürlich auch über Köln, über die Politik, über tagesaktuelle Sachen, aber auch natürlich ein bisschen über Sie. Und haben natürlich erstmal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben einen kleinen Beitrag sozusagen, um Sie einmal vorzustellen. Und den möchten wir Ihnen und euch da draußen gerne einmal vorspielen. Und ihr könnt dann ja mal gucken, was ihr so schon über Frau Schoantwerpers wisst. Das machen wir mal. Hier am Mikrofon sind für euch heute Abend Max Heck
und Kaspar Zitzka.
Schönen guten Abend.
Effi Schoantwerpers gehört zur eher bunteren Abteilung in der deutschen Politiklandschaft. Die Herzenskölnerin hat sich nach ihrem Studium erst einmal als Bauingenieurin in Köln gemausert. Leider ist Köln nicht gerade dafür bekannt, dass Baustellen irgendwann beendet werden, also hat Effi sich für eine spannendere Laufbahn qualifiziert. Seit 2004 ist die gebürtige Rösraterin ehrenamtliche Bürgermeisterin in der Domstadt. Vor allem in der Integration fühlt sie sich zu Hause. Seit Jahren stehen Gleichberechtigung, der Einsatz gegen Gewalt und für Organisationen wie die AIDS-Hilfe auf ihrem Hausaufgabenplan. Erst kürzlich hat sie sich deutlich für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen.
Verlassen Sie Ihre gemütlichen Büros. Herr Hirte, Sie hören jetzt auch zu. Verlassen Sie Ihre gemütlichen Büros und gehen Sie mal zu den Menschen hin und hören Sie mal, was die Ihnen zu sagen haben. Dann werden Sie auch hören, dass es auch bei uns Diskriminierung gibt. Es ist ein Skandal, dass die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland bislang unmöglich ist.
Seit 2 Jahren muss Frau Schoantwerpers die Doppelschicht zwischen Lokalpolitik und Bundestag buckeln. Trotz Pendelei zwischen Köln und Berlin schaut sie auch gerne einmal auf einer Karnevalssitzung vorbei und hat sogar eine eigene Puppe im Hennesschen-Theater gewidmet bekommen. Heute hat sie sich statt Pfingsturlaub eine volle Stunde Zeit für Köln Campus genommen und lässt sich von Studenten investigativ in die Mangel nehmen. Also, durchatmen, zusammen kriegen wir bestimmt eine politisch korrekte Sendung hin. Jetzt erstmal ein herzlich willkommen, liebe Elfi, bei Echo.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Gerne habe ich zugesagt.
Ja, und ist Ihnen was sauer aufgestoßen? Grobe Patzer oder Schnitzer, die wir da gemacht haben, oder war soweit alles?
Das war ziemlich einsilbig. Also mein Engagement, ich engagiere mich auch in der Bildungsfrage, Forschung. Also ich bin im Bundestag ja in 2 Ausschüssen, die ich für Köln als sehr wichtig erachtet habe. Mhm. Als ich gefragt wurde, welche Ausschüsse möchtest du denn, war für mich das erstens eine Überraschung, dass man mich gefragt hat. Ich dachte, ich komme jetzt so als Hinterbänklerin, als Nachrückerin.
Im Sinne von, was möchten Sie denn eigentlich machen? So,
ja.
Das war dann erstmal so ja. Themen. Ja, das war immer ganz nett, wenn man das gefragt wird.
Fand ich auch, fand ich wertschätzend. Und dann habe ich auch sehr schnell mich wiedergefunden und habe gesagt, Bildung, Forschung, weil ich das für Köln ganz wichtig finde, mich da zu engagieren. Ich sitze auch hier im Rat der Stadt Köln im Ausschuss für Bildung und Forschung. Also ich bin hier in der Universität.
Sie sind auch im MINT-Komitee?
Ja, ich bin hier sehr umtriebig, immer schon gewesen, schon bevor ich überhaupt Bürgermeisterin war, sehr engagiert, eben auch aus der AIDS-Hilfe heraus. Das war eigentlich so der Start für mich. Und dann der 2. Ausschuss Bauen und Umweltschutz. Ich komme aus dem Bau.
Ist ein großes Thema, gerade aktuell.
Sie sind ja auch studierte Ingenieurin.
Genau.
Wie ich, also Bauingenieurswesen.
Richtig.
Ja, das passt dann ja natürlich.
Ja, passt hervorragend. Ja. Und Umweltschutz passt auch. Also das aktuelle Thema jetzt gerade mit Plastik, was wir in unsere Mägen hinein essen.
Oh ja.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, dem ich mich sehr gerne widme. Und also das lässt mich einfach im Moment gerade gar nicht mehr los. Und ich finde, da können wir alle gemeinsam viel, viel mehr tun.
Ja, besonders die Umwelt bekommt ja gerade auch so ein bisschen ihr Fett weg.
Ja, richtig.
Ja, gerade ganz aktuell.
Ja.
Die USA steigen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus.
Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Finde ich unglaublich. Also das, was von Herrn Trump kommt, erschüttert mich immer wieder neu. Ich habe nichts anderes von ihm erwartet, aber dass es jetzt alles so nach und nach in Erfüllung geht.
Dass es auf einmal so echt wird, ja, so realistisch, das geht mir da genauso.
Ja. Ich möchte Sie aber ganz gerne nochmal fragen, weil wir jetzt schon direkt in der Politik sozusagen drin sind. Sind Sie heute Morgen aus Berlin angereist? Oder?
Nein, ich bin aus Klettenberg gekommen. Und
Also Sie haben noch zwei Wohnsitze. Also Sie wohnen noch hier in Köln und pendeln.
Ja, klar, ich bleibe auch hier.
Aber
ich
wie funktioniert das denn im Alltag? Also ja, sagen Sie ja, Sie kommen jeden Freitag zurück. Das heißt, Sie verbringen wahrscheinlich die Wochenenden hier.
Richtig.
Plus, wann geht es dann los in Berlin?
Montags. Und meist ist eine über die andere Woche oder demnächst in zwei Wochen in Berlin hintereinander. Mhm. Trotzdem komme ich am Wochenende, komme ich freitagsabends immer wieder zurück in die Heimat.
Das ist Ihnen auch wichtig?
Das ist mir extrem wichtig, um die Basis nicht zu verlieren. Und es gibt eben viele Termine, die ich hier wahrnehme. Einerseits als Bürgermeisterin, andererseits eben als Abgeordnete. Ich nehme das schon beides sehr, sehr ernst. Und ich finde gerade die Vernetzung von Rat, also von, ich sage immer so, von der Basis, von der Straße, mitzunehmen nach Berlin, also die Kölner Themen nach Berlin zu tragen, ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich merke, da geht auch so ein Traum in Erfüllung, dass das wirklich was ausmacht.
Dass man auf der großen Ebene auch mal die Sachen anstoßen kann, die einen hier schon lange umtreiben.
Ja, und auch bohren kann oder Menschen überzeugen kann, Themen reintragen kann.
Ja, das haben Sie ja jetzt auch so ein bisschen gemacht.
Ist gut. Ja. War schon körperlich anstrengend, gegen eine Meute anzureden.
Ja, das hat man gehört. Ich glaube, am 17. Mai war es Ihre Rede im Bundestag.
Zum 17.05., ja.
Genau, zur Gleichstellung der homosexuellen Ehe. Und das fand ich schon sehr, sehr auch wirklich stark. Also das fand ich wirklich auch sehr authentisch, wie sie das rübergebracht haben, wie sie auch gegen diese Meute angeredet haben, auch so irgendwie ein bisschen aufbrausend geworden sind, als würde das wirklich mit ihrem Herzblut zusammenhängen. Und das fand ich wirklich sehr schön, auch eine sehr gute Rede. Und noch interessanter fand ich, wie viel Gegenwind das bekommen hat, auch im Bundestag, also auch während ihrer Rede.
Dass sie ja, da aber nur aus einer Richtung. Kam nur aus der CDU. Und die anderen haben applaudiert.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Ja, aber gegen eben die Damen und Herren aus der CDU, gegen die musste ich wirklich auch zurückschreien. Und ich fand auch nicht gerechtfertigt, dass die Sitzungsleitung, die Präsidentin aus der CDU, dass sie dann zum Schluss zu mir sagte, übrigens das Mikrofon war an.
Ja, inwiefern? Also
eine unschöne Bemerkung ihrerseits, so nach dem Motto.
War das mit drauf? Ich habe das Video natürlich auf der offiziellen Bundestagsseite gesehen. Ich glaube, das war da nicht mit drauf.
Das kann sein, ich habe es nicht angeguckt.
Ja, das haben die wahrscheinlich rausgeschnitten.
Das wäre denkbar. Aber ich fand das völlig unangemessen, weil eigentlich hat ja der Sitzungspräsident oder die Präsidentin dafür zu sorgen, dass man respektvoll miteinander umgeht. Aber dass das gerade bei dem Thema gar nicht möglich war, das hat mir erst recht den Schub gegeben, jetzt haue ich alles raus.
Waren da auch sehr eindeutig. Sie haben ja auch,
musste ja offensichtlich sein, anders ging das ja nicht, weil ich habe ja an irgendeiner Stelle auch mal gesagt, ich kann auch leise reden.
Ja, genau.
Warum ist das Thema noch so groß, noch so problematisch, noch so ein unlösbares Ding anscheinend hier bei uns in Deutschland?
Das fragen Sie mal die CDU, warum die immer noch nicht mitgeht.
Aber die SPD ist ja zum Beispiel auch in der Großen Koalition. Also
ja, wir
kann
sind ja
auch
gefangen in der Koalition. Wir können ja nicht einen Alleingang machen. Also das ist wie in einem Kontrakt in einer Ehe, dass man sich verspricht, bis zum Ende werden wir alle gemeinsam den Weg gehen.
Also sind Sie wahrscheinlich dann auch eher der Meinung, vielleicht mal jetzt ein paar Jahre entweder Regierung stellen komplett oder in die Opposition gehen? Also so wie es bei der SPD momentan aussieht, muss man sich wahrscheinlich eher ein bisschen drüber Gedanken machen, ob es vielleicht Zeit ist, mal in die Opposition zu gehen, wieder ein bisschen Feuer zu machen.
Also bei Themen, wo ich denke, da ist es notwendig, mache ich immer Feuer. Und dafür bin ich bekannt, für deutliche Worte und immer freundlich. Ich bin ja in keinster Weise verletzend gewesen. Ich habe nur die Dinge auf den Punkt gemacht und das werde ich auch weiterhin, egal ob in einer Koalition oder nicht, bis zum Schluss, bis es dann durch ist.
Das ist ja auch so ein kleines Kölner Talent, Sachen sehr deutlich zu sagen und dabei trotzdem noch irgendwie sympathisch zu wirken, habe ich das Gefühl.
Ja.
Das ist, oder ein Rheinländer Talent.
Und auch mal einen Witz zu machen zwischendurch, das ist mir auch gelungen.
Um es mal so ein bisschen aufzulockern.
Ja.
Sie haben jetzt gesagt, die Arbeit natürlich in Berlin nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Wie würden Sie es so gewichten, so derzeit? wenn Sie sagen, Sie sind unter der Woche da und am Wochenende hier, ist es, kann man es gleich aufsagen oder ist schon die Arbeit für den Bundestag?
Ich mache mir da gar keine Gedanken, weil vieles ja auch so eng miteinander
Sie es mitnehmen.
Verknüpft ist, genau. Und ich eben Dinge von hier mitnehme, die mich beflügeln, mich um bestimmte Themen in Berlin zu kümmern. Das kann auch, also Kultur ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen, kann auch in der Richtung gehen. Oder mit dem Thema Gesundheit, durch den Kontakt hier Max-Planck-Gesellschaft und innere Medizin. Ich bin da so gut gefüttert, dass ich eben diese Themen auch versuche, in Berlin unterzubringen. Und die gehen ja dann über den oder die Ausschüsse hinaus. Man hat ja Kollegen, die man ansprechen kann und die man sensibilisieren kann für bestimmte Themen, wo man denkt, da müsste jetzt mehr passieren.
Haben Sie momentan so ein Lieblingsthema, ein Thema, wo Sie sagen, jetzt da müsste momentan am meisten angegriffen werden, da ist es jetzt an der Zeit?
Naja, das Thema Gerechtigkeit, das wird ja jetzt manchmal so mit Füßen getreten, aber ich komme aus...
Soziale Gerechtigkeit oder in welcher Form?
Ja, soziale Gerechtigkeit steht für mich über alles und das ist auch der Grund, weshalb ich Mitglied der SPD geworden bin. Ich bin so geprägt vom Elternhaus, von den Großeltern, dass das der richtige Weg ist und trotzdem.
Sie haben gesagt, wird mit Füßen getreten.
Naja, dass das nicht so das wichtigste Thema ist. Also eigentlich ist Sicherheit das allerwichtigste Thema. Aber das eine hat mit dem anderen ja auch zu tun. Wenn das soziale Miteinander aus dem Gleichgewicht gerät, also wenn arm und reich diese Schere immer weiter auseinander geht, dann führt das ja unweigerlich oder zeichnet ja damit auch ab, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet und dass es eine Ungerechtigkeit gibt.
Vor allem, weil das Thema Sicherheit ja auch sich manchmal mit dem Thema sozialen Gerechtigkeit irgendwie davon zehren kann. Also Sicherheit heißt ja auch irgendwann, dass vielleicht gewisse andere Gruppierungen oder gewisse Gruppen eben dann auch benachteiligt werden zum großen Wohle der Sicherheit.
Richtig, ist das, ja auch so.
Ja, was natürlich auch so ist. Das heißt, Sie meinten dann auch wahrscheinlich nicht nur die soziale Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit im Allgemeinen.
Im Allgemeinen. Also da zum Beispiel auch das Thema bei den Frauen. Lohngerechtigkeit und da möchte ich nicht mundtot gemacht werden. Warum verdienen Frauen heute 2017 immer noch 21% weniger als die Männer für dieselbe Tätigkeit? Das ist jetzt nicht in Ordnung. Das ist auch für später, für deren Absicherung, also sprich Rente, nicht zu verantworten. Und das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was wir in Berlin auch sehr stark beackern. Und ich bin auch Gewerkschaftlerin. Auch da also gehe ich natürlich diesen Weg voran und versuche da zu stärken, wo immer es geht und das auch draußen zu vertreten. Viele, viele Gespräche, Diskussionen zu führen, wie zum Beispiel auch in einem Stadtteil von Rodenkirchen, Meschenich, also nicht Mechernich wie in der Eifel, sondern Meschenich, Kölnberg, bin ich sehr engagiert und das bringt mir auch sehr viel, von den Menschen zu erfahren, wie sie sich fühlen. Und Meschenich ist ja die eine Seite so gut bürgerlich mit Einfamilienhäuschen und auf der anderen Seite steht der Kölnberg, das Hochhaus, wo tote Menschen aus dem Fenster fallen. Also wo Drogen, Gewalt, Diebstahl sehr oft das Thema sind.
Da denn zum Beispiel Punkte, wo Sie sagen, da müsste man ansetzen, das sind Lösungsvorschläge. Ich meine, Sie kommen ja aus der Lokalpolitik, Sie kennen Köln ja, Sie kennen ja die Geschichte, Sie kennen ja auch die verschiedenen Viertel. Wo sind da Versäumnisse, die man aufgreifen muss, um so ein Problem, weil der Kölnberg ist ja jetzt kein neues Problem sozusagen.
Das Thema haben wir ja in Chorweiler, das Thema haben wir im Finkenberg in Porz. Und das war einfach damals die Zeit, dass man Hochhäuser gebaut hat. Und statt eine Durchmischung.
Aber das Problem liegt ja nicht primär an den Hochhäusern.
Na, ein bisschen schon, weil sich da eben Menschen angesiedelt haben, die eben nur aus einer Richtung kommen. Also da wohnt jetzt kein Mediziner im Kölnberg in dem Hochhaus.
Sind das denn Sozialwohnungen zum Großteil? Ja, wahrscheinlich schon, genau. Ja. Das heißt, das ist schon so, dass man...
Die Massierung, die macht es ja aus.
Man hat das ja in Paris zum Beispiel oder in den Vororten von Paris nochmal auf einem ganz anderen Level, dass man schon sagt, indem man den Wohnraum da so schafft und die Leute dann auch gezielt dahin ziehen, schafft man natürlich dann schon so durch den Wohnraum das Problem. schon mit. Eben eine Isolation.
Es gibt keine Fluktuation, genau. Es gibt keine Durchmischung.
Vor allem diese Isolation, würde ich sagen.
Ja, also, eben. Die Menschen fühlen sich ja nicht wertgeschätzt, die dort wohnen.
Und es entsteht natürlich auch so ein kommunikativer Mikrokosmos, dass die Leute unter sich gegenseitig eben immer wieder aufbeischen können. Und dann,
genau so ist es. Und dann liegt noch die Straße dazwischen. Also das ist schon wie Ost und West. Und es ist ganz schwierig, die miteinander in Verbindung zu bringen. Wenn also die eine Seite ein Fest feiert, dann fehlen mir immer die von der anderen Seite.
Ich muss das auch sagen, also um mal eine kleine persönliche Geschichte zu erzählen. Ich bin nämlich auch ungefähr so groß geworden, in Frankfurt am Main allerdings. Mhm. Auch in dem Fall in so einer Reihenhaussiedlung, genau eine Straße dazwischen mit so einer Schule. Und daneben dann ganz viele Sozialbauten. Das war auch, wenn wir damals auf dem Bolzplatz kicken gegangen sind mit den Leuten aus meiner Nachbarschaft, dann gab es auch immer Reibereien. Das war dann auch so, da wurde Provokation gesucht, egal von welcher Seite. Ich will da nicht sagen, dass da eine Seite jetzt der große Aggressor war, aber das war nicht so, dass wir uns verstanden haben.
Ja.
Und das hat sich auch durchgezogen, also auch mit Graffiti bei uns an den Häusern und so.
Mhm.
Also das ist schon manchmal bedenklich. Das habe ich selber mitgekriegt und habe schon das eine oder andere blaue Auge dann damals davon getragen.
Wenn man einen Bolzplatz sieht, der neben dem Kölnberg jetzt Gott sei Dank entstanden ist, nur über Spendenmitteln, dann spielen da nicht die Jugendlichen von der anderen Straßenseite mit. Das ist einfach schade. Das müsste man irgendwie. Das
ist wahrscheinlich heiß umkämpftes Territorium.
Ist das auch Thema von Ihnen? Brennpunkte, soziale?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Das war immer
so. Wo setzen Sie da an? Also wo sind da zum Beispiel, sind Sie da auch in Initiativen, Streetworker oder sowas?
Ja, zum Beispiel,
aktiv,
was diesen Fußballplatz, diesen Bolzplatz angeht. Da war ich schon heftige Treiberin. Und die Jugendlichen, als wir den Platz eröffnet haben, haben dann gesagt, sie finden das großartig, sie freuen sich sehr darüber. Aber jetzt käme ja bald der Winter und sie wären entweder im Kolleg oder in der Ausbildung. Und wenn sie nach Hause kämen, dann wäre es dunkel und dann könnten sie den Bolzplatz gar nicht nutzen. Und ob ich nicht eine Idee hätte, wie man für Beleuchtung sorgen kann. Gut, das ist eine klare Ansage und die haben recht. Also kümmert man sich darum. Und
gibt es da schon was? Gibt es da schon Ideen?
Gibt's jetzt
es gibt eine Umsetzung.
Schön.
Gibt's eine Umsetzung.
Ja. Sehr schön. So, wir machen, glaube ich, ja weiter mit erstmal mit unserem ersten Song.
Ja, würde ich sagen, Sie haben uns Musik mitgebracht.
Genau.
Denn eigentlich spielen wir die Musik, aber bei Echo haben wir gesagt, der Gast bringt die Musik mit. Sie haben unter anderem von Patti Smith Because the Night mitgebracht. Wollen Sie uns kurz ein paar Sätze zu dem Song sagen, warum Sie gerade den ausgewählt haben? Oder einfach...
Der spricht für sich.
Spricht für sich.
Ja, da finden Sie mich wieder.
Alles klar, dann hören wir Because the Night von Patti Smith. Ihr hört Echo auf Köln Campus. Hier ist Echo auf Köln Campus. Und bei uns zu Gast ist heute Abend Elfi Schoan-Werpes. Wir haben jetzt schon so über einige Sachen gesprochen. Wir haben schon über ihr Engagement gesprochen, über ihre Themenfelder, über ihre Zeit jetzt in Berlin als Bundestagsabgeordnete. Wollen wir vielleicht ein bisschen über Köln reden? Und über ihre Geschichte?
Immer. Mein Herz schlägt für Köln.
Ihr Herz schlägt für Köln. Sie haben gerade eben schon gesagt, es ist Ihnen auch sehr wichtig, dass Sie immer wieder nach Köln zurückkommen.
Ja.
Hier ist Ihre Heimat. Was verbindet Sie mit der Stadt? Also ich meine, es ist natürlich immer, gibt die augenscheinlichen Sachen, den Dom, die Stadt, der Karneval, was auch
die
immer.
Menschen.
Aber die Menschen.
Die Mentalität, und die ist in Berlin ganz anders. Also
stimmt.
Wenn ich in Berlin aus meinem Hinterhaus, in dem ich wohne, komme und begegne den Menschen im Vorderhaus, die dann ihre Kinder in die Kita bringen oder in ihre Büros gehen, und ich komme dann morgen und sage, Morgen!
Ja, dann wird man erstmal angeguckt.
Ups.
Aha, also das ist schon eher so, die Leute sind da eher so ein bisschen,
ganz,
das kenne ich nur aus Hamburg eigentlich, wo es ein bisschen so nördlichere Mentalität.
Ja.
Aber es ist ja auch Norden, ist ja Nordosten, aber auch Norden.
Ja, gut, stimmt. Ja.
Ich sag auch immer, Köln ist keine schöne Stadt, aber Köln machen die Menschen schön.
It is a fool.
Nee, aber ich merke sowas auch. Also ich bin ja, bist du Frankfurter, Max?
Nee, ich bin Kölner.
Okay, Frankfurter sag ich, bist du Kölner, wollte ich sagen. Ja, also ich bin nämlich eigentlich Frankfurter, und ich merke das schon, aus Frankfurt herzukommen, war auch schon ein großer Unterschied in der allgemeinen Mentalität. Also das merkt man schon. Die Rheinländer und besonders da die Kölner, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Das kann ich schon verstehen. So, ich habe auch das Gefühl, ich könnte hier mal alt werden. Also so ist es nicht.
Ja, wir sind einfach wirklich weltoffen, und wir machen es auch leicht, dass sich Menschen hier wohlfühlen. Wir reden mit jedem, auch mit Menschen, die man gar nicht kennt, denen man noch nie begegnet ist. mit denen ist man, wenn sie es zulassen, auch leicht im Gespräch.
Ist das, würden Sie sagen, also ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen romantisiert, aber haben Sie vielleicht auch so einzelne Sachen, wo Sie jetzt sagen, das ist sowas, was mir jetzt in Köln passiert ist, was in anderen Städten vielleicht so nicht möglich gewesen wäre, vielleicht auch aus der Politik Beispiele oder so, wo Sie sagen, so da lief es auf einmal oder da waren auf einmal Dinge, wo ich dachte, das hätte ich nicht für möglich gehalten?
Ah, Schuh, Zeng auseinander. Also dass wir
diese Initiative?
Ja, diese Initiative, die es ja schon lange gibt und die ihren Ursprung ja lange, lange Zeit voraus hatte. Und daraus ist ja ganz, ganz viel entstanden. Und Aschu ist heute nach wie vor erforderlich. Und dann
findet immer einmal im Jahr statt, wenn ich mich nicht irre?
Naja, jetzt so nicht mehr. Also diese Regelmäßigkeit, das letzte Mal war ja bei dem Festival Berlikte.
Genau.
Das findet ja so nicht mehr statt. Es gibt jetzt eine andere Form. Ich glaube, es ist am nächsten Wochenende. Ich habe es in meinem Kalender stehen.
Ich habe auch vorgestern oder so eine E-Mail dazu bekommen.
Ja, und aber so dieser Wille, dieses immer wieder dran zu erinnern, dass wir sind eine Stadt mit 2000-jähriger Geschichte und durch Köln sind so viel verschiedene Völker gezogen und so soll es auch bleiben. Und wir hören ja auch immer wieder, wie wohl sich Frankfurter fühlen. Ne? Und auch Menschen, die, ich war jetzt am Wochenende bei einer Religionsgemeinschaft der Jesiden. Und wenn man hört, dass Menschen, die geflüchtet sind aus dem Irak oder aus Syrien, dass sie sich hier angenommen fühlen, dass sie sich wohlfühlen. Und dann stehen plötzlich sechs Jungs vor ihnen und sagen, ich komme aus Kalk, ich komme aus Pfingst, ich komme aus Ostheim, ich komme aus Mülheim.
Ja.
Und die dann erzählen, dass sie sich hier wohlfühlen und dass sie hier,
das ist ihre Heimat,
dass das jetzt hier ihre Heimat ist und sie auch ganz deutlich sagen, dass es ihnen so wichtig ist, dass sie hier frei sein können, dass sie hier sagen können, was sie denken und dass sie diese Freiheit so wertschätzen und dass ihnen das auch ein Stück hilft, das, was sie erlebt haben, zu verarbeiten.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, ist jetzt am 10. Juni, genau in Chorweiler diesmal. Also da ist ja auch halt dieser Fädelsaspekt. Also
ja.
Aschu, werden Sie da sein? Wissen Sie das schon? Oder müssten Sie wahrscheinlich in Ihren Kalender gucken?
Ich müsste in meinen Kalender gucken.
Am 10. Juli oder
Juni? Am 10. Juni.
Juni, das heißt über. Nee, in am.
Jetzt am Samstag.
Ist es.
Also
genau.
Danach geht es, glaube ich, nach Ports und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, habe ich mir schon aufgeschrieben, aber es geht eben nicht nach Mechenich.
Ah, okay.
Also Mechenich ist dabei irgendwie mal wieder zu kurz gekommen und das möchte ich gerne an die Gruppe herantragen. Vielleicht ist es vergessen worden, vielleicht gibt es aber auch einen triftigen Grund, aber ich möchte es gerne wissen.
Aber das ist ja auch dann dieses typische, Sie haben ja jetzt gerade angesprochen, dass die Leute dann halt auch mit ihrem Fädel, mit ihrem Viertel sich...
Das ist typisch für uns.
Genau, dass man sich halt hiermit so auseinandersetzt und halt auch identifiziert.
Ja.
Wo würden Sie sagen, ist das halt auch vielleicht manchmal ein bisschen problematisch, dass die Leute sich dann vielleicht auch nur damit assoziieren und halt nicht mit dem großen Ganzen, sondern halt im Fädel bleiben sozusagen, aber... nicht sozusagen dann darüber hinausgehen? Oder würden Sie sagen, das ist...
Also da, wo man sich wohlfühlt, da ist das Fädel. Das, ich meine, wir gehen ja alle auch zum FC oder wir gehen zu Berlikte. Also wir gehen ja auch aus der Südstadt nach
Aber halt gerade, wenn man sagt, man hat diese Viertel, wo halt die Leute vielleicht auch nicht rauskommen, wie aus Chorweiler, wie aus Mechelnich, wie aus...
Ja.
Aus,
Naja, viel schlimmer ist ja auch, dass mit Pfarrer Meurer träume ich immer davon, dass wir mal organisieren, dass Kinder aus Lindenthal zu ihm ins Höviland kommen und umgekehrt, dass uns das mal gelingt, weil über Kinder geht ja ganz viel. Kinder sind zu unkompliziert. Wenn man Kinder beobachtet in der Kita, da spielt das überhaupt keine Rolle, ob du aus Frankfurt kommst oder ob du...
Das Höviland ist so eine, auch so eine ewig alte Initiative, wo Kinder im Sommer hinkommen, so die halt nicht irgendwie mit ihren Eltern in den Urlaub fahren können.
Ah, so
und
eine,
dann
so
da
Ferien.
Genau, so eine Ferien. Und wo ist es nochmal genau?
Wegscheide gab es bei uns.
In bin mir gar nicht ganz sicher, wo es...
Jahr da. Ich glaube, es findet in Pfingst statt.
Ja, genau. Und da halt wirklich auf so einem großen...
großen Campus.
Okay. Campus mit Zelten.
Wo Zelte und, sind, wo genau. die Kinder dann da. Auch nächtigen und mit einer großen Bühne, mit kleinen Bühnen
okay.
Wo und da, man Sport treibt miteinander. Ja,
genau. Sowas gab es bei uns auch. Da war ich auch zweimal. Aber die Frage ist, ist es dann so, also jetzt frage ich mal als jemand, der nicht aus Köln kommt, vielleicht wie einige Studenten, die auch zuhören, ist es dann so, dass aus Lindenthal zum Beispiel jetzt dann nicht Leute hingehen, sondern eher die Leute dann dort bleiben, Pfingst und in
genau.
der Region.
Deswegen ist der Traum von Pfarrer Meurer und mir bisher unerfüllt geblieben.
Mhm. Und wie würde man sowas dann hinkriegen?
Indem man vielleicht mal mit den Pfarrkollegen spricht.
Okay,
also Pfarrer Meurer. Mhm. Aber ich will ihm zugute halten, er hat das immer im Herzen und im Geist, aber er macht so viel, er ist so ungeheuer fleißig, dass er es nicht immer so parat hat, dass ihm einfach die Zeit fehlt.
Hm. Was würden Sie, was ist Ihr Fädel?
Das wollte ich gerade fragen.
Ming Fädel ist Klettenberg.
Ja, Klettenberg?
Klettenberg, also da wohne ich.
Genau.
Und, ich war, glaube ich, noch nie in Klettenberg.
Kam vorher aus der Südstadt, von da aus, ja.
Auch da groß geworden oder in Klettenberg groß geworden?
Nee, ich bin, mein Studium habe ich ja in Deutz drüben in der Fachhochschule mhm, ja. absolviert und habe dann in der WG in Sölz gewohnt mhm. und darüber dann in die Südstadt gezogen und von da aus nach Lindenthal, was für meine Kinder, die dann zur Welt kamen, ganz wunderschön war. Aber ich liebe so dieses sehr urbane, so wo alles vor der Tür ist und das ist in Klettenberg absolut gewährleistet. Das Einzige, was Sülz und Klettenberg trennt, ist die Luxemburger Straße. Das ist allerdings eine heftige, laute Zäsur.
Oh ja, das stimmt.
Aber man begegnet sich trotzdem und man läuft rüber hier oder da und man macht auch Dinge miteinander. Das finde ich sehr schön.
Ich bin in Sülz auch zur Schule gegangen. Also eine Zeit lang war ich am Elisabeth von Thüringen Gymnasium am Weihertal und habe dann später in Klettenberg am HVB mein Abitur gemacht.
Ja, das
genau,
ist
also
bei mir um die Ecke.
Ja, genau. Ja. Ja. Also es liegt ja alles sehr nah beieinander hier in Köln, wie man
genau.
so schön sagt.
Genau. Ja, und da gibt es eben auch noch diese Kneipenkultur, wo sich Menschen treffen, wo auch Kultur stattfindet. Und
das finde ich übrigens super. Das gibt es in Frankfurt so nicht.
Ja.
Sorry, liebe Frankfurter, falls jetzt irgendjemand noch... Es gibt es einfach. Es gibt in diese Apfelweinkultur, die ist schön, die gibt es in Sachsenhausen, das ist auch toll, aber in Frankfurt in der Innenstadt, das ist wirklich furchtbar, was da abends los ist. Das ist nicht zu vergleichen mit Köln. Viel schöner.
So. Also wenn man in Sülz zum Beispiel in eine kleine Kneipe kommt und da trifft man dann Hans Süper, das ist natürlich ein Erlebnis. Da bist du mittendrin und das ist einfach nur Wohlfühlen. Und das ist ein Stück zu Hause.
Und wo sind Sie jetzt groß geworden?
Ich bin im Wald groß geworden.
Im Wald?
Ja, Waldsiedlung Kleineichen.
Okay, ja, das weiß ich jetzt
Königsforst.
Nicht. Ah, Königsforst, also, doch, das weiß ich, wo das ist. Da fährt
mich musste man abends sozusagen von den Bäumen holen.
Ja,
also ich bin wirklich wild aufgewachsen.
Ich bin selber Biologiestudent und wir hatten in Königsforst
da
immer
Exkursen. Da war ja was gemeinsam. Exkursen. Ja, genau. Und das ist bis heute, glaube ich, in mir ganz tief verwurzelt. Also ich merke, dass ich, so wie gestern war ich wandern in der Eifel, dass ich... es als störend empfinde, dass mich jetzt eigentlich beim Lauschen, was die Vögel und die fliegende Tierwelt angeht, die um mich herum summten, brummten, dass mich da die Flugzeuge gestört haben, die da permanent hörbar waren.
Ist Ihnen das auch aufgefallen? Also mir fällt sowas immer wieder auf. Das finde ich schön, dass Sie das sagen. Und zwar, dass man eigentlich kaum mehr an irgendeinem Ort in Deutschland jetzt, wenn man von den großen Naturschutzgebieten mal absieht, dass man kaum mehr in den Wald gehen kann oder auch in die Eifel und einfach sich hinsetzen kann und nichts von der Zivilisation sieht oder hört. Spätestens irgendwo am Horizont ist eine Hütte oder ein Telemast oder sonst was. Und das finde ich immer, das finde ich auch sehr, sehr störend.
Also ich glaube, in NRW ist es echt schwer.
Dass, ja, also in Hessen aber auch. Also es ist wirklich so, also selbst als ich in Norwegen war, wandern, in der absoluten Wildnis, war es auch so, dass wir mindestens zweimal am Tag irgendein Zivilisationszeichen gesehen haben. Und meistens das dann auch für ein paar Stunden, weil man irgendwo am Horizont, wie gesagt, so eine Hütte oder ein Telefonmast oder ein Flugzeug sieht. Das ist schon... Ja, fand ich schon ein bisschen schade.
Ja, Europa ist halt klein, ne?
Ja, es ist wirklich so. Ich glaube, in Amerika geht es
immer so. Wir fliegen natürlich auch alle, das muss man auch selbstkritisch sein. Also diese
Reisende? Sind Sie viel unterwegs?
Ja, natürlich durch Berlin. Also in der Welt nicht mehr, das habe ich schon hinter mir in jungen Jahren. Allerdings dann weniger mit dem Flieger, sondern Hitchhiking war ja damals so. Ja. War damals natürlich noch angesagt. Ja,
haben Sie von wo bis wo, weiteste Strecke?
Weiteste Strecke war bis tief nach Spanien rein.
Oh, Spanien.
Also ja. Schon dann also halt auch so. Das ist
schon eine ganz schöne Strecke. Ja, auf
das
jeden Fall,
war aber
in der Studienzeit? Oder?
Ja, ohne viel Geld in der Tasche. Das war schon eine Herausforderung, aber hat Spaß gemacht. Und man hat so unglaublich viele Leute kennengelernt. Und Vertrauen war ganz wichtig, dass man Menschen auch ein Stück mitnimmt oder mitgenommen wird.
Sowas also ist heutzutage leider nicht mehr normal. So es gibt es aber noch. Eben erwähnt, in Norwegen habe ich es versucht und es hat geklappt. Es war schön. Das erste Mal in meinem Leben und ich habe gedacht, das wird nie was. Aber es hat geklappt und da war ich doch ein bisschen froh. Habe ich ein bisschen angefangen, wieder an die Menschheit zu glauben.
Aber Sie sind dann schon eher jetzt in den letzten Jahren eher in Deutschland unterwegs oder auch noch reisen auch noch hier in Europa?
Ja, also ich bin die der letzte Urlaub war in Spanien, aber also wollte gerade anheben auf Städtepartnerschaften von Köln. Also ich war in Nicaragua, fand ich ausgesprochen spannend und eben nicht mit der Hauptstadt, sondern die Partnerschaft mit zwei kleinen Städten zu haben, die häufig heimgesucht werden von Unwettern.
Jetzt kommt die Fangfrage, wie viele Städtepartnerschaften hat Köln?
24.
24?
Ja. Wow. International, also Neukölln gehört auch dazu, also aber eigentlich.
Also 24 nur internationale Städte und dann gibt es noch innerhalb Deutschlands. Ach, okay.
Verrückt. Ja, aber es ist eine gute Zahl, die ist einfach zu merken.
Ja, wobei Istanbul einfach ganz schwierig geworden ist.
Also bald 23, nein.
Es ist wirklich sehr schwierig geworden. Unser Vorstand vom Städtepartnerschaftsverein, der ist jetzt zurückgekommen, der war am Wochenende in Istanbul und es ist schon schwierig.
Es genau, ist was nicht beinhaltet so eine Städtepartnerschaft? Für mich ist das immer nur sowas, gibt es, aber was bedeutet das? Wie wird das aufrechterhalten? Gibt es da Austausch? Was?
Ja, da gibt es einen sehr regen Austausch in Sport, in Kultur, in Bildung. Also, dass sich auch Schulen besuchen, dass sich Studenten besuchen, dass es Stipendien gibt, dass man im Ausland studieren kann, eben in der Türkei studieren kann oder umgekehrt hier. Und es ist einfach zwischen den Bürgern und Bürgerinnen ganz wichtig, diesen Austausch zu haben, der bis heute funktioniert, aber eben sehr schwierig gestaltet und teilweise schwer umzusetzen ist. Also auch für mich, Sie hatten mich ja eben angesprochen, wir wollten eigentlich letztes Jahr nach Istanbul reisen zum Christopher Street Day. Und
der wurde ja abgesagt, soweit ich weiß.
Naja, also erstmal waren wir in der Planung und wir waren fest entschlossen, dorthin zu reisen. Und das war sehr, sehr mühsam. Uns wurde von allen Ecken und Kanten abgeraten. Es wurde immer schwieriger. Es spitzte sich immer mehr zu. Und man hat halt gemerkt, es ist alles unbeliebt und eigentlich soll es eher bleiben.
Wie spürt man denn sowas, dass sowas dann, wenn man so, man sagt immer, man eckt an oder so, wie spürt man das ganz konkret? Das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Wie machen das dann? Kommt das dann von der Regierung oder von offizieller Seite?
Regierung aus gesteuert. Und dann erkundigt man sich natürlich auch als Abgeordnete, wie ist es denn mit dem Auswärtigen Amt, weil man vielleicht hofft, man würde dadurch Schutz bekommen. Und dann wurde letztendlich uns dringend davon abgeraten, bis dahingehend, dass es hieß, naja, denn also auf eigene Gefahr können sie natürlich reisen, aber von unserer Seite gibt es keinen Schutz.
Das ist doch verrückt und das in Europa.
Ja.
Aber ich meine, jetzt haben wir ja, also Istanbul ist ja eine Weltstadt. Also ich meine, gut, jetzt halt im letzten Jahr schwer gebeutelt, viele Anschläge, viele Terroranschläge dort
gewesen.
Naja,
aber es ist auch die Grundeinstellung des Präsidenten. Und wenn ich überlege, dass dieser Präsident früher Oberbürgermeister von Istanbul war und ich ihm hier in Köln zweimal begegnet bin, also dass ich in Vertretung der Stadt mit ihm unterwegs war und erlebe ihn, also er ist auch Städteplaner wie ich und er mir dann auch Istanbul näher gebracht hat bei umgekehrten Reisen und ich das als sehr angenehm empfunden habe seinerzeit.
Glauben Sie, solche Menschen verändern sich wirklich so stark mit ihrer Position oder war das schon immer was, also es ist jetzt eine sehr persönliche Frage auch, was Herrn Erdogan, sage ich mal, anbetrifft, aber ich finde sowas immer ganz verrückt, weil man sowas ja öfter hört, dass solche Leute sich mit ihrer Macht dann auf einmal mit ihrer Position so stark verändern, dass sie so schon Grenzen der Paranoia, also grenzparanoid werden.
Also diese Frage stelle ich mir sehr oft. Also auch wenn ich mir seine Frau angucke, die dann ja plötzlich mit Kopftuch auftaucht. Und ich frage mich das oft, hat er sich so verstellt, als ich ihn kennengelernt habe über die Jahre? Hat er das so perfekt hinbekommen? Hat er so ein schauspielerisches Talent? Das Einzige, was mich aufmerksam werden lässt, ist, habe ich jetzt kürzlich nochmal reflektiert, als ich gegen Ende eines Gesprächs, eines Vier-Augen-Gesprächs, ihn gefragt habe zum Schluss, wo ich denn die Leute treffen kann, die sich im Hinblick auf AIDS engagieren. Also eine AIDS-Hilfe, ein schwul-lesbisches Zentrum. Und da war plötzlich Ende des Gesprächs und ich wurde das...
Keine Auskunft
und ich wurde dann an einen seiner Mitarbeiter verwiesen und das war's dann.
Und hat der Mitarbeiter Ihnen Aushilfe?
Nein, also es gab einfach wirklich keine Auskunft. Okay. Ich habe es dann auf eigene Faust gefunden.
Aber es gab's. Also Sie haben es dann gefunden.
Ja.
Okay, also
so. Genau.
Ist das was, was Ihnen vielleicht auch jetzt so mit dem Wechsel, ich meine, Bundestagsebene ist ja auch nochmal was anderes, wo Ihnen aufgefallen ist, da, weiß ich nicht, kommen Dinge zu kurz oder da können Sie sich nicht mehr so um Sachen kümmern, weil es jetzt halt im größeren Rahmen, ich meine, das bringt ja auch natürlich...
Na doch, das kann ich schon, weil ich, als ich in Berlin angekommen bin, neben diesen beiden Ausschüssen, da wurde mir auch die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen kann, in die parlamentarische Gesellschaft von Deutschland und der Türkei einzutreten und dasselbe für Ägypten und da habe ich gleich gesagt, ja, da gibt's ja die Verbindung Istanbul, da weißt du gut Bescheid und da kannst du vielleicht auch mit etwas bewirken. Dann habe ich dazu gesagt und dann kam ja immer mehr Eklat und umso mehr schärft mich natürlich, dass wir nicht einreisen dürfen.
Ja, ich finde, das ist so ein verrücktes Thema momentan, was da überall abgeht in der Weltgeschichte mit der Türkei-Beziehung allgemein in der EU. Aber leider müssen wir jetzt erstmal noch ein Lied spielen. Und dann
darf ich noch gerade was sagen?
Ja, natürlich.
Also ich hatte mir dann überlegt, ob ich mit unserem Verein hier in Köln vielleicht mitreise. Also
Privatperson quasi.
Ja, als Privatperson eben. Und dann habe ich überlegt, ich weiß ja gar nicht, was dann mir passiert, weil ich meine, die Personalien werden ja gecheckt. Und
das könnte sein, dass Sie vielleicht nicht einreisen dürfen.
Auf der Liste steht, ja, entweder werde ich dann, so wie Sie es eben angedeutet haben, am Flughafen abgewiesen oder, also ich habe auch Patenschaft übernommen über eine Journalistin und das ist ja alles aktenkundig. Also ich glaube, ich bin dann nicht so gern gesehen.
Könnte das Auswärtige Amt Ihnen da Infos geben oder ist das dann sowas, das müssen Sie dann selber rausfinden? Das wissen die auch nicht.
Ja. Verrückt. Ja, das ist alles im Schwange, man weiß es nicht so genau. Es ist alles nicht mehr wirklich so zu kalkulieren und das haben wir jetzt ja bei Gabriel erlebt, der wirklich nochmal den letzten Versuch gestartet hat.
Ja. Und auch abgewiesen.
Wie eiskalt der abgewiesen worden ist, das muss man durchatmen.
So. Frau Schoen-Werpes, Sie haben uns einen weiteren Song mitgebracht von Herbert Grönemeyer. Kinder an die Macht.
Bevor das Lied gespielt wird, muss ich aber noch was sagen.
Oh ja,
und zwar müssen wir nochmal aufmerksam machen.
Wir haben alle was zu sagen. Ja. Das ist gut so.
Genau, so muss es nämlich auch sein im Radio, weil sonst würde ja nichts
auch
passieren.
Die Kinder.
Weil die sehen uns ja nicht. Genau. Aber vielleicht haben unsere Hörer nämlich noch was zu sagen. Und zwar könnt ihr, liebe Leute da draußen, jederzeit Hörerfragen an echo@kölncampus.com schicken, die dann hier live bearbeitet werden und die wir dann natürlich in unser Gespräch einbringen können. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Lied. Und zwar machen wir weiter mit Herbert Grönemeyer und zwar Kinder an die Macht. Alle haben was zu sagen, auch Kinder.
Genau, und wenn ihr anrufen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. 470 4831. Stellt euch uns, stellt eure Fragen. Hier ist Echo auf Köln Campus. Wir haben immer noch Elfie Schoen-Werpes zu Gast. Was verbindet sie denn mit Wolfgang Niedeng, mit Bab, wo wir gerade den Song
Südstadt.
Gehört haben? Südstadt.
Südstadt, genau.
Sie kennen Sie ihn persönlich?
Ja, das ist ein toller Typ, ein toller Mensch. ja. und ein exzellenter Musiker. Und ihm ist es ja gelungen, dass er mit seiner Musik inzwischen durch die ganze Welt reist. Er macht ja auch viele humanitäre Projekte, insbesondere eins in Afrika. Und er guckt halt über die Kölner Grenzen hinweg und sieht, was in der Welt los ist, welche Ungerechtigkeiten da sind. Und er legt ja auch hier schon mal die Finger in die Wunde. Und das macht er gut.
Das machen Sie ja auch gerne.
Ja, da sind wir schon sehr ähnlich und man trifft sich auch unweigerlich. Ja. Man feiert auch miteinander, wenn der FC aufsteigt. Man trauert miteinander, wenn der
das
FC...
Das ist ja jetzt Gott sei Dank schon mal länger.
Ich wollte gerade sagen, Aufstieg, diese Europa League, das ist hier was ganz anderes, ein ganz anderes Niveau.
Ja, das strahlen wir natürlich.
Sie haben jetzt, wir haben jetzt schon über viele Sachen gesprochen, aber wir haben noch gar nicht so über Ihre Geschichte so ein bisschen gesprochen. So, wie sind Sie denn zum Beispiel zur Politik gekommen? Wann fing das an? Sie haben gesagt, Sie haben schon immer sich für Ungerechtigkeit interessiert, sich da eingesetzt. Sie wollten
für Gerechtigkeit, nicht für Ungerechtigkeit.
Also so gegen Ungerechtigkeit, für genau. Gerechtigkeit, ja. gegen Ungerechtigkeit, genau.
Ja, das kriegt man, also bei mir war es so, dass das in die Wiege gelegt wurde. Also mein Großvater, meine Eltern, meine Patentante hat einen ganz großen Anteil daran, dass ich so in diese Richtung gegangen bin. Ja, so wird man da sozusagen mit
Und wie sah es praktisch aus? Wann fing das an sozusagen? Wann sind Sie...
Was war Ihre erste Erfahrung? So
im Wald.
Im Wald.
Im Wald, als mein Bruder schlecht behandelt wurde. Mein Bruder ist älter als ich. Er wurde schlecht behandelt und ich dachte, das geht so gar nicht. Und habe dann irgendwas in die Hand genommen und... das Gegenüber bedroht.
Oh, ja.
Gebe ich zu. Aber nicht zugeschlagen. Mhm. Es war dann nicht nötig, aber allein die Geste.
Hat gereicht.
Die hat gereicht und.
Ja, mein kleiner Bruder hat auch jemand mal wegen mir in den Rücken gebissen. Ja.
Das ist doch solidarisch.
Ja, so sind nämlich die Geschwister. Mir hat er auch mal in den Rücken gebissen, muss man dazu sagen. Aber gut.
Naja. Und wann fing dann Ihre politische Karriere sozusagen an?
Das fing, also so richtig fing das an, als ich 17 war.
Sind Sie dann quasi zu den Jusos oder ging das erstmal parteilos?
Nee, parteilos. Okay. Also Notstandsgesetze war so das Erste, wo ich die Ungerechtigkeiten empfunden habe und dann auch mit anderen Menschen zusammengekommen bin, die ähnlichen Gedanken hatten, die in der Regel alle älter waren als ich. Mein erster fester Freund, der eben älter war als ich und der sich da engagiert hat und ja, ich dann auch mit dabei war.
Und wann ging es dann zur SPD?
1979, ich weiß es nicht mehr so genau.
Wie alt waren Sie?
Weiß ich nicht mehr.
Sie haben jetzt gerade eben gesagt, Sie haben in Deutsch studiert. Sie haben Planungswesen bzw. Ingenieurswesen studiert?
Ja, mit dem Schwerpunkt Städteplanung.
Mit dem Schwerpunkt Städteplanung.
Und dann Aufbau und noch in Bochum.
Dann kam aber die Idee, aber auch die Politik sozusagen in die Quere, war das dann...
Nee, die kam nicht in die Quere, die kam erst sehr spät.
Ach, sie kam erst sehr spät?
Die kam erst...
In der Zeit waren Sie da noch nicht dann...
Da war ich sozusagen Karteileiche und hab gewählt und...
Aber sich nebenbei immer politisch engagiert, auch
ja,
neben
das
dem
schon.
Studium?
Also auch in der Gewerkschaft, Frauenthemen waren wichtig.
Aber eben außerparteilich in der Phase, oder?
Ja, ja, okay. Ja, genau. Also das war mir immer wichtig, sich zu engagieren. Ja.
Und wann kam da der Punkt, wo Sie gesagt haben, wo Sie vielleicht ein einschneidendes Erlebnis gewesen, zu sagen, ich muss jetzt mehr machen, ich muss das jetzt parteilich machen und vielleicht auf Landesebene ausweiten, politisch etwas zu machen? Gab es da einen Punkt?
Paragraph 218, so in die Frauenpolitik noch mehr reinzugehen und Solidarität zu zeigen und dafür auch auf die
genau
Straße zu gehen. Abtreibungsparagraph.
Okay, 218.
Ja, und das war eines der Themen.
Also Frauenrechte im Allgemeinen, ja, war so genau. Ihre Verbindung jetzt dann in die
Wo
Politik
Sie dann dachten, da kann ich, weil Sie haben ja gerade eben gesagt, Sie haben sich anders politisch aktiv engagiert, Sie
also
haben
nicht,
anders...
nicht nur eben parteipolitisch,
genau,
sondern
aber das war
Themen.
Dann der Punkt, wo Sie gesagt haben, hier muss ich jetzt auf anderer Ebene. Generell, wo würden Sie sagen, ist so der Punkt, passiert das zu wenig mittlerweile, sich parteilich zu engagieren, weil die Zahlen gehen ja zurück, was die Mitgliedschaft in Parteien angeht. Die Leute engagieren sich anders in Nachbarschafts-EVs, in Garten, Gemeinschaftsgärten, was auch immer, aber weniger so in der konkreten Politik, wie sie gemacht wird. Würden Sie sagen, es gibt für das eine den besseren Grund als für das andere?
Mit der Idee, warum das so ist, habe ich mich häufiger schon beschäftigt. Ich glaube, etwas, wofür ich mich auch in Berlin immer wieder einsetze, ist, dass die politische Bildung in den Schulen zurückgegangen ist. Also die Möglichkeit, sich politisch bilden zu lassen, bilden zu können. Das muss sich dringend verändern. Also auch als Prävention gegen das, was von... Sie können das jetzt nicht sehen, da wir ja keine Videoschaltung haben. Also ich hebe gerade meinen rechten Arm.
Und zeigen ganz weit
dann
weg.
Wissen alle, was ich meine und wissen alle, wo ich stehe. Da so, ne, ARCHU haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich glaube, dass wir ein großes Augenmerk auf die politische Bildung in Schulen lenken müssen. Und zwar schon sehr früh anfangen müssen und da einen Grundstein legen müssen, weil ja auch viele jetzt zugereist sind, die bei uns leben, die unsere politischen Verhältnisse gar nicht kennen, die zwar die Demokratie sehr schätzen, aber auch gucken können sollten, wie ist das aufgebaut?
Aber ist es auf der anderen Seite nicht auch Versäumnis der Parteien und Versäumnis der Politik,
absolut,
dass die Leute sich nicht dafür
absolut
interessieren?
Deswegen also trete ich ja dafür ein, dass politische Bildung wieder viel mehr gemacht wird, dass dem Raum gegeben wird im Lehrplan.
Aber Sie haben jetzt vorhin gesagt, Sie haben schon quasi eine Revolution erlebt und vielleicht erleben wir ja jetzt die zweite. Glauben Sie nicht, dass ja momentan das Interesse eigentlich bald wieder steigen wird mit der politischen Lage weltweit, mit jetzt auch dem größeren, also der größeren Notwendigkeit, am Klimaschutz, an Sachen eben mitzuwirken, dass das politische Interesse jetzt langsam wieder steigen sollte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute in meinem Umfeld besonders, die ich nie mit politischem Engagement verbunden habe, mittlerweile anfangen, wieder Meinungen zu haben und sich zu informieren. Und das finde ich eigentlich sehr positiv, was natürlich erstmal dem geschuldet ist, dass es vielleicht die negative globale Lage ist und die angespannte, aber dass wenigstens Leute langsam den Schuss hören.
Das ist auch mein Eindruck. Ich hoffe, dass wir beide uns da nicht täuschen. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn es sozusagen eine Aufbruchstimmung geben würde und sich auch unsere Jugend, aber auch die dazwischen liegen, also zwischen Ihnen und mir, dass sich auch die Generation besinnt und dass etwas, was ich wie jetzt am Wochenende eben auch von den Geflüchteten gehört habe, die so sehr unsere Freiheit, unsere Demokratie zu schätzen wissen. Und das ist bei uns irgendwie völlig selbstverständlich. Das ist halt so. Dafür muss man sich nicht engagieren. Doch, dafür muss man sich engagieren. Sonst wären ja diese rechten Damen und Herren, die eben unsere Demokratie gefährden wollen und es teilweise ja auch tun, wenn man die Zahlen ansieht, wie viele zur AfD gegangen sind und die AfD gewählt haben.
Die ja nicht
haben.
In erster Linie demokratiefeindlich ist,
richtig.
Aber es gibt Strömungen innerhalb.
Genau, und das muss man ernst nehmen und da muss man halt aufpassen und dem muss man was entgegensetzen und eben uns immer wieder klar machen, was wir für einen Schatz haben, was Freiheit bedeutet und was Demokratie bedeutet. Und,
Sie haben jetzt
aber die fällt nicht vom Himmel. Die müssen wir leben und die müssen wir uns auch immer wieder erarbeiten.
Das merkt man in anderen Ländern, wie zum Beispiel der Türkei oder jetzt nicht unbedingt praktisch, aber schon theoretisch in Amerika, wie da teilweise mit zum Beispiel einem wichtigen Apparat wie mit der Presse umgesprungen wird, dass man da sieht, dass sowas eben, dass man darum kämpfen muss, dass sowas nicht selbstverständlich ist.
Naja, Pressefreiheit, das Thema Böhmermann, das hatten wir ja auch bei uns. Also ich meine, da muss man gar nicht so weit weg.
Sie haben es gerade selber gesagt, dass natürlich auch die Politik verantwortlich gemacht werden muss und auch die Parteien. Wenn wir jetzt darüber sprechen, Politikverdrossenheit, auch gerade bei Jugendlichen, auch gerade bei Kindern, wo ist dann vielleicht der Punkt, wo Sie sagen, wo Sie jetzt vielleicht auch gesehen haben, Sie sind von der Lokalpolitik 2015 dann in den Bundestag gegangen, wo Sie gesagt haben, hier sehe ich jetzt gerade Punkte, wo nämlich genau das passiert, weil es zu verquast, weil es zu weit weg, zu spezifisch ist, wo man sich nicht mehr wirklich, wo man schwer reinfindet. Haben Sie das selbst wahrgenommen, als Sie nach Berlin gegangen sind? Haben Sie da konkrete
Beispiele? Ja, das habe ich eigentlich immer wahrgenommen bei den Wahlprogrammen. Mhm. Als Paritäterin weiß ich, dass also Paritäter DPWV ist ein Dachverband, so wie das Rote Kreuz. Und mhm. unter unserem Dach befinden sich etwa 400 Vereine. Also ob das jetzt Blindenvereine sind, die Gehörlosen oder die AIDS-Hilfe. Und ich habe sehr intensiv gelernt von den Menschen, einfache Sprache, und das meine ich nicht abwertend, sondern einfache
sagen,
Worte,
was es ist.
Leichte
ja.
Sprache, mhm. sagen einige, weil sie sagen, das ist sonst einfache Sprache, ist so dissen, das ist nur was für die Assis. Nein, eine verständliche Sprache heißt das. Und Martin Schulz hat zum Beispiel letztens gesagt, er hat ein Papier in der Hand gehabt von uns Bildung, und da sagt er, was ist denn gute Bildung? Was heißt das denn? Hm. Was heißt denn gut? Was bedeutet das denn? Gutes Klima, gutes Essen.
Ja,
gutes
klar,
Zuhause.
Gut ist ein sehr, sehr breit gefasster Begriff, wo man sehr viel. Was ist denn für Sie gute Bildung? Wo sagen Sie, gibt es vielleicht Kritik, zum Beispiel hier in Köln? Wo sagen Sie, Sie haben jetzt gerade politische Bildung angesprochen, ja. wird in Schulen zu wenig auf dem Lehrplan gesetzt?
Ich fange nicht in der Schule an, ich fange in der Kita an. Ich okay. möchte, dass alle Kinder einen Kita-Platz bekommen, unter mhm. 3 Jahren, also frühkindliche mhm. Bildung.
Wurde ja auch zugesichert ganz in Deutschland, jedes Kind bekommt
richtig,
einen Kita-Platz.
Mir
ist vielleicht im
richtig.
Mecklenburgischen
müssen
Land
einige
einfach,
einklagen.
Aber
ja.
hier ziemlich schwierig.
Schwierig, genau. Und das muss ich, also MINT-Bildung haben Sie eben angesprochen, das beginnt für mich in der Kita, also MINT-Bildung weiß okay. wahrscheinlich,
ja, ja.
denke
Mathe,
ich, jeder.
Ja, genau, Mathe, Informatik natürlich
genau.
Technik.
Also wenn wir alle von Fachkräftemangel sprechen, dann müssen wir auch gucken, wie können wir dem entgegenwirken. Und so kleine Forscher zu entdecken, das beginnt schon in der Kita. Und wie gesagt, also so wie ich aufgewachsen bin im Wald, das ja. hat ja auch Spuren hinterlassen. Und,
also Sie meinen dann wahrscheinlich eher so einen Umgang schon mit den Naturwissenschaften, mal in den Wald gehen,
ja.
ein paar Käfer sammeln.
Ja, und Häuser oder? Bauen, also woraus wir ja. damals Häuser gebaut
praktisches
haben.
Praktisches
Wissen.
Ja.
Lego.
Nee, nix Lego. Aus
bei
Holz.
Mir war es
aus,
immer Lego.
Ja, gut, der Altersunterschied.
Ja.
Bei mir war es später der Mechanikbaukasten vom Bruder.
Kenne ich, glaube ich, tatsächlich durch
genau.
Bares Ferraris.
Aber der hat bei mir natürlich ganz viel ausgelöst. Und später ja. kam eine Batterie dazu, wo man eben ein Auto, was ich gebaut habe, auch wirklich in Bewegung bringen konnte.
Ja.
Also zurück zu dem Thema frühkindliche Bildung in der Schule. Es darf keinen Unterrichtsausfall geben. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, über computergesteuerte oder gestützte Schule, dann müssen wir auch Lehrer befähigen, dass sie unterrichten können.
Das ist ja ein Problem.
Aber das sind ja Probleme, von denen man weiß, die aber ja, sagen wir mal, auch angegangen werden müssen, wo man auch Lösungen für finden muss. Ja, wir haben ja in Köln Lehrermangel teilweise bei manchen Fächern, wo
ja,
wir
wo
wirklich
besonders gerade in der Natur,
genau,
gerade da, das
wo,
geht gar nicht.
Wo es aber auf der anderen Seite genügend Abschlüsse gibt, von Studenten, die aber nicht eingestellt werden. Genauso
richtig.
Im Bereich Polizei oder Feuerwehr. Oder
dass man als Lehrer nicht mehr verbeamtet wird, oftmals oder es schwieriger wird, immer verbeamtet zu werden, dass natürlich sich dadurch die Bedingungen ändern und weniger Leute das dann studieren wollen. Oder auch zum Beispiel, dass die Lehrer, die heute da sind, ich glaube, da mangelt es nicht total. Ich weiß, dass es in Hessen so ist, dass es da an Fortbildungen mangelt. Also wir hatten Informatikunterricht von einem Lehrer, der nicht wusste wirklich, was ein Computer war.
Eben, deswegen fordere ich das vehement und fordern wir das auch vehement. Und das haben wir in MINT auch so niedergeschrieben, dass das ganz wichtig ist. Und dann muss man aber auch berücksichtigen, wenn man diesen Lehrern die Möglichkeit gibt, dass sie sich fortbilden können, dann darf in der Zeit, wo sie das machen, natürlich nicht der Unterricht ausfallen. Heißt, ich brauche dafür Ersatz.
Das war auch schwierig, ja. Das ist schwierig. In Hessen gab es das mal, als ich nämlich Abitur gemacht habe. Ich glaube, es gab 3 oder 4 Jahre, hat das überlebt. Es gab Unterrichtsgarantie Plus. Ich weiß nicht, ob es das hier in NRW auch gab. Und da wurden auch nicht ausgebildet ausgebildete Lehrkräfte dazu benutzt. Und ich habe nämlich zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr gemacht nach meinem Abitur und habe dann auch Unterricht geben müssen, also Sportunterricht als Unterrichtsgarantie plus. Und da war ich eigentlich, wenn man das heute sagt, total überfordert.
Ja.
Aber es ist nicht ausgefallen. Da frage ich mich auch manchmal, was sind da die Alternativen? Wir hatten auch teilweise dann irgendwelche Eltern von anderen Kindern, die dann kamen und total überfordert waren mit uns Kindern. Also da muss man schon wahrscheinlich eher anderweitig Sachen finden, eben am Personal.
Richtig.
Und qualifiziertes Personal.
Und auch Grundschullehrer, warum werden die nicht adäquat bezahlt?
Ja, das stimmt auch.
Warum finden wir keine Männer als Grundschullehrer? Es ist so wichtig für unsere Kinder. Wir haben immer mehr Alleinerziehende.
Auch in Kitas. Ich meine, es ist ja nach wie vor die Norm, dass man Erzieherinnen hat.
Ja, wenn die für ihre Ausbildung Geld bezahlen müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Und warum haben wir ganz, ganz, ganz wenige Schulleiter an Grundschulen? Das kommt doch nicht von ungefähr.
Also nur, Sie meinen jetzt nur Schulleiterinnen, oder?
Ja.
Ja, das stimmt.
Weil es mehr Lehrerinnen an Grundschulen auch generell gibt. Und das Geld
die
halt.
Die Bezahlung, ganz eindeutig. Ja.
Wer ist besser bezahlt, dann...
Ja.
Wo ist da der Punkt, wo man Ihrer Meinung nach ansetzen kann? Gerade wenn wir jetzt auch... Sie hatten
Im Bildungsausschuss. Das Thema immer wieder anzusprechen und zu fordern. Und das, was wir jetzt in dieser Koalition nicht geschafft haben, das weiter fortzusetzen und die Forderung zu stellen, egal ob man in der Regierung bleibt oder ob man Opposition ist. Ich werde da nicht müde.
Jetzt sind, wir hatten schon das Thema Gleichberechtigung kurz am Anfang mal angeschnitten, ist natürlich jetzt auch in dem Bereich wichtig, wenn Sie sagen, es sind die Berufe, wo weniger Geld verdient wird. Man hat auch, wenn wir über das Thema Naturwissenschaften reden, wo setzt man sozusagen an in der Schule, dass sich auch Mädchen für diese Themen interessieren, dass es halt nicht nur, das ist das Jungsthema und Ingenieurswesen. Wie war das für Sie damals, als Sie in Deutsch studiert haben? Waren Sie da ein Mädchen unter vielen?
Genau. Exotin. Und ich habe ja auch auf der Baustelle arbeiten müssen, eine Grundvoraussetzung. Und es war ganz, ganz schwierig, einen Platz für mich zu finden, einen Praktikumsplatz. Und ich habe Gott sei Dank eine Baufirma gefunden, die mich...
Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Sie eine Frau sind?
Ja.
Aber haben Sie das auch gespürt, dass es daran lag? Oder wurde es Ihnen teilweise sogar gesagt?
Es wurde gesagt. Ganz deutlich gesagt.
Aber Mädchen, was willst du denn hier? Hier ist eine Baustelle oder was?
Naja,
oder
nach welchem? Der Betrieb muss ja dann auch bestimmte Dinge berücksichtigen. Mhm. Also eine extra Toilette, Umkleide. Das bedeutet für ein Unternehmen ja auch, er muss in die Tasche greifen. Das wurde ja nicht unterstützt. Ja.
Aber glauben Sie nicht, dass das auch irgendwo auch ein gesellschaftliches Thema ist? Weil wenn ich jetzt zurück an meine Schulzeit denke, dann denke ich nicht, dass irgendwo zwischen Mädchen und Jungs in der Bildung jetzt erstmal getrennt wurde. Das fand ich, also den Eindruck hatte ich nicht. Ich glaube, das einzige Mal, wo Mädchen und Jungs tatsächlich getrennt wurden, war, ich glaube, in der Mittelstufe im Sport. Da haben Jungen und Mädels getrennt Sport gemacht. Aber sonst hatte ich nie das Gefühl, dass die Schule per se in der Bildung da schon mal irgendwo das Bild vermittelt, dass Frauen und Männer unterschiedlich oder Jungs und Mädchen unterschiedlich behandelt werden. Ich glaube, das ist doch eher ein gesellschaftliches Thema, dass das erstmal gesellschaftlich anerkannt werden muss.
Das ist halt nicht diese Männerberufe.
Genau, weil es ist ja kein Wunder. Erstmal in zum Beispiel jetzt an der in Deutz, an der FH oder TH ist mittlerweile, glaube ich. Deutz, ist es ja so, dass trotzdem in den Ingenieursstudiengängen weit über 70% Männer sind, glaube ich. Ich muss bei den Zahlen jetzt mal so ein bisschen raten, aber so habe ich das, glaube ich, schon mal gehört. Und das ist ja erstmal nicht so, dass da irgendwie Frauen bei der Bewerbung benachteiligt werden. Also das ist ja schon eher was so einen Rückschluss auf das gesellschaftliche Bild bietet. Und ich finde, und deswegen wollte ich nochmal zurückkommen zu Ihrer, zu der guten Bildung oder so, finden Sie nicht, dass das in der Mittelstufe auch viel mit Differenzierung zu tun hat? Also mit einem gesellschaftlichen Bild, dass man versuchen sollte, aktiv da eine Gleichberechtigung und ein gleiches das Bild zu vermitteln und quasi auch da die Persönlichkeit mit einbeziehen, nicht nur die Bildung.
Ich bin Ihnen da sehr dankbar, dass Sie das ansprechen. Wir kennen ja alle den Girls' Day.
Ja.
Und da sollten wir uns alle tunlichst bemühen, dass wir Mädchen begeistern, dass sie nicht nur Friseurin werden wollen oder Verkäuferin oder vielleicht irgendwo in den Medien, in den Medien heißt es ja immer so schön, irgendwas mit Medien, sondern dass sie eben auch von uns, die wir in Verantwortung sind, Und da beziehe ich die Eltern ausdrücklich mit ein. Also Elternarbeit ist mir da ganz wichtig, dass wir auch mit den Eltern sprechen, denn die sind ja letztendlich hauptsächlich verantwortlich dafür, wie sie ihre Kinder beraten, wie sie sie stark machen und wie sie ihren Kindern ermöglichen, dass sie durchhalten. Also so wie meine Eltern das gemacht haben.
Sie haben es ja selbst gesagt.
Genau, das war schon sehr, sehr wichtig, dass meine Eltern mich haben so entwickeln lassen, wie ich dann geworden bin.
Und, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie Kinder?
Ja, Traumkinder.
Wie viele?
Zwei.
Zwei Kinder. Und wie haben Sie da mit, gab es da auch die Punkte, wo Sie gesagt haben, ich hätte lieber, dass das, weiß ich nicht, das eine das macht oder das andere? Oder haben Sie gesagt, so, mach, worauf du Lust hast?
Ja, genau. Ja, und Sie sind beide,
das hat geklappt.
Beide BWLer und gehen beide ihren Weg. Und meine Tochter ist selbstständig, mein Sohn ist angestellt und machen beide den Job, den sie haben wollten.
Und wenn jetzt zum Beispiel da der Weg auch in die Politik gegangen wäre oder so, hätten Sie das dann unterstützt oder wären Sie da dann vielleicht eher so?
Das weiß man ja auch noch nicht, oder?
Ich glaube, das war eher abschreckend, weil beide Elternteile in der Politik unterwegs waren, sind. Heute sehen meine Kinder, dass eher bei mir jetzt so im Alltag, was das eigentlich bedeutet, wie viel ich arbeite, wie intensiv ich arbeite und unterstützen mich eher darin und sagen mir auch oft, wie toll sie das finden, dass ich mich so engagiere und dass ich so viel Liebe in die Politik trage, dass ich Politik anders mache als viele, viele andere.
Das muss ich auch nochmal sagen. Ich fand, das hat man gehört. Also bei Ihrer Rede, die erste Rede, die ich mir von Ihnen angeschaut habe, war dann gleichzeitig die aktuellste Rede. Und dann hat man, ich finde, das merkt man. Ich finde, man merkt, dass Sie mit Herzblut dabei sind. Und das ist was, das man von manchen Politikern nicht so ganz
vermisst.
Vermisst auch so ein bisschen, diese, vielleicht auch dieses Rheinländische, dieses Herzblut, diese Kraft in dem Gesprochenen. Muss ich wirklich sagen. Also das fand ich wirklich gut.
Ja. Ich kann nicht anders. Hier bin ich und hier stehe ich.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine kurze Pause. Wir haben noch einen Song von Ihnen, von John Lennon, Imagine. Natürlich einer
passt.
Der großen Songs. Was haben Sie sich so vorgestellt in letzter Zeit für dieses Jahr vielleicht auch so? Gab es da irgendwas Konkretes?
Ich möchte schon gerne meine Tätigkeit im Deutschen Bundestag fortsetzen.
Okay, dann würde ich sagen, können wir ja doch gleich noch ein bisschen drüber reden, über die Zukunft im Bundestag und hören erstmal John Lennon mit Imagine. Hier ist Köln Campus, Echo. Etheridge. Gleich 20 vor 8. Hier ist Echo auf Köln Campus und wir sprechen heute mit Elfie Schor Antwerpes und wir sind ja schon fast am Ende der Sendung angelangt. Wir haben jetzt über sehr viele Sachen gesprochen.
Über Zukunftspläne.
Über Zukunftspläne haben wir gerade eben kurz angesprochen. Genau. Was Sie sich so für das kommende Jahr vorstellen, für das jetzige Jahr vorstellen, Frau Schor Antwerpes. Bundestagswahl steht an.
Ja.
2017 im September. Was sagen Sie, wie sind Ihre Pläne, wie sind Ihre Hoffnungen?
Also erstmal ist mein Plan, dass ich viele Menschen bewege, zur Wahl zu gehen.
Mhm. Und, wir hatten ja jetzt in NRW ein sehr gutes,
was glauben
eine
Sie,
gute Wahlbeteiligung,
ja. Was glauben
5%
Sie,
höher.
Das wollte ich sagen, also dass ich mir eine hohe Wahlbeteiligung wünsche.
Glauben Sie, ist realistisch?
Ja, also ich glaube, dass immer mehr Menschen wach werden und verstehen, was gerade um uns herum passiert.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube auch, dass es ein Wachstum geben wird.
Aber das liegt auch an uns selber. Also jeder in seinem Umfeld, seine Umgebung, überall bitte erinnern, geht wählen.
Ich habe dieses Jahr das erste Mal zur Landtagswahl, glaube ich, 4 oder 5 solche Rund-WhatsApp-Nachrichten bekommen.
Toll.
Wo Freunde von mir geschickt haben, warst du schon wählen? Und wenn nicht, dann geh gefällig.
Ja, haben die gut gemacht. Ja. Gute Freunde.
Ich bin auch vielen Leuten auf den Keks gegangen. Ich weiß, ich bin...
Du, mir auch,
ja, auch meinen Eltern. Sehr auf den Keks gegangen, aber deshalb, die machen halt immer Briefwahlen. Da habe ich gesagt, komm, wenn ihr schon sagt, sonntags nicht raus, dann macht wenigstens Briefwahl.
Guter Sohn. Ja, das finde ich natürlich schon erstaunlich, also dass Eltern dann ihre Demokratie nicht so ernst nehmen. Dass
ich glaube, es ist auch manchmal so dieses, ich war jetzt schon 10-mal wählen, dann kann ich ja einmal auslassen, so nach dem Motto.
So ein bisschen dieser Verdruss, diese Gewohnheit, die dann kommt, wenn man einfach ich verstehe es auch nicht. Meine Eltern sind genauso.
Oder diese Einstellung, die da oben, die machen ja sowieso alle, was sie wollen. Das erschreckt mich immer. Und vielleicht hat das aber auch was mit uns als Politikern und Politikerinnen zu tun. Wenn wir nicht zu den Menschen hingehen, also ich habe mich immer geärgert früher, dass so vor den Wahlterminen der Flyer im Briefkasten war. Ein Gesicht, eine Partei, wählen. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, ich kenne die Person gar nicht. Wozu sollte ich diese Person wählen? Ich hatte auch witzigerweise einen CDU-Zettel jetzt in meinem Briefkasten. Ja. Das hat, glaube ich, auch etwas, muss man selbstkritisch auch sehen, mit Politik.
Fehlt da ein bisschen auch die Nähe, dass die Leute zu unnahbar sind?
Ja, also nur Social Media reicht eben nicht. Und damit erreicht man auch nicht jeden. Das ist ganz wichtig.
Für die FDP munkelt man, hat
es ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, um mal ein praktisches Beispiel zu nennen. Ich finde, eine Partei zum Beispiel, mit der ich jetzt vielleicht nicht so viel Überzeugung teile, muss ich aber zugestehen, dass sie um Herrn Lindner her einen verdammt guten Wahlkampf gemacht hat, fand ich. Also rein, was die Kommunikation angeht, Herr Lindner, der dann in Late-Night-Shows auch im Fernsehen zu sehen war.
Und er war überall. Ja, also er war halt auch wirklich...
Genau. Auch immer Rede und Antwort gestanden hat, immer versucht hat zu reden.
Ob die Antworten immer richtig waren,
das ist was. Das ist dahingestellt, weil er hat sich gut angestellt, er hat gut kommuniziert. Wenn jemand jetzt mal, sag ich mal, nicht so Politik interessiert ist, der wird von sowas, glaube ich, sehr leicht erstmal zumindest mal mitgenommen, mal abgeholt. Und das ist ja das, was vielleicht sonst immer kritisch zu betrachten war, dass die Leute ja nicht mal aktiv gesagt haben, sie gehen nicht wählen, sondern dass diese Einstellung eher die war, die eben gerade beschrieben wird. Dieses, ach ja, aber ich wohne ja jetzt in Köln, habe mich noch nicht umgemeldet und ich weiß nicht.
Tausend Ausreden.
Ja, genau, einfach auch dieses, es war nicht so wichtig, was es war. Vielleicht auch, ach, heute geht's mir einfach nicht so gut. Mhm. Oder und das ist nicht diese Notwendigkeit verspürt wurde.
Aber nochmal, um auf Ihre Pläne dann zurückzukommen. Sie sagen, Sie sind auch jetzt für den Bundestag, lassen Sie sich wieder aufstellen?
Ich bin aufgestellt.
Sie sind aufgestellt.
Und ich muss diesen Wahlkreis direkt holen. Mhm. Dazu gehört eben auch hier Lindenthal.
Was ist Ihr Wahlkreis?
Der beginnt in Widdersdorf, zieht sich rüber über Junkersdorf, Braunsfeld, Lindenthal.
Ich wohne in Braunsfeld.
Baiental, Marienburg, Rodenkirchen und dann kommt ganz lange nichts. Da ist nämlich Feld, fährt man mit dem Bus raus nach Meschenich. Okay. Dazwischen liegt Rondorf, Godorf, was man über eine Firma mit Einrichtungsgegenständen zu tun hat.
Genau. Hot Dogs und Soft Eis, genau. Ja, und wie ist dann, wenn es wieder klappt, wie sieht's dann aus? Köln bleibt aber weiterhin Ihr Wohnort oder
auf jeden
könnte
Fall
sich dann was ändern?
Nein, ich würde immer, ich brauche das. Ich brauche die Basis und ich brauche die Menschen, die hier leben und ich brauche diesen ganz engen Kontakt mit ihnen, egal ob sie schimpfen oder ob sie loben. Das macht mich auch aus, dass ich gerne am Puls bin und ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.
Und dann möchte ich Sie, vielleicht eine Einschätzung, vielleicht möchten Sie nicht darauf antworten, aber wie ist denn jetzt Ihre Einschätzung zur SPD-Situation? Was sagen Sie jetzt nach dem, man muss ja sagen, Debakel in NRW für den September, für die SPD auf der Bundesebene?
Ich glaube schon, dass sich Martin Schulz berappeln wird und dass wir wieder nach oben kommen. Er hat ganz wichtige Themen, er hat wichtige Botschaften, er ist unglaublich fleißig unterwegs und das weiß ich auch von meinen Genossen und Genossinnen und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.
Und die Große Koalition noch einmal ist vom Tisch?
Nach dem 24. September.
Kann man gucken.
Aber wäre auf jeden Fall nicht die Wunschvorstellung natürlich.
Ja, das ist ja jetzt dieselbe Frage, nur aus einer anderen, genau, in Grün. Ja, genau. Dabei belasse ich es jetzt.
Na gut.
Wollen Sie sich nicht hinreißen lassen. Gut, ein Thema, was wir jetzt irgendwie noch gar nicht so
Hauptsache keine AfD.
Im Bundestag.
Das ist meine große Befürchtung.
Ja. Dass die AfD auch in den
Und
in
dafür
den
tragen wir einziehen. Alle Verantwortung, dass das nicht passiert.
Das stimmt. Also alle wählen gehen.
Ja, bitte, bitte. Und zwar richtig demokratisch wählen.
Ein Appell.
Fragen Sie Ihre Politiker vor Ort, nehmen Sie sie in die Mangel und gucken Sie, welche Haltung die haben und wofür sie stehen.
Was ist denn Ihr, wenn Sie einen Wahlslogan haben oder beziehungsweise wenn Sie ein Kernthema, wo Sie sagen, das ist das, wo ich mich jetzt auch dieses Jahr drauf beziehen will?
Das ist
es Gleichberechtigung.
Gleichberechtigung, Gerechtigkeit für alle, gleiche Bildung für alle dieselben Startbedingungen schaffen. Und das Thema Bildung haben wir eben sehr intensiv behandelt. Und bauen, mehr bezahlbaren Wohnraum, extrem wichtig, haben wir leider jetzt nicht drauf eingehen können. Das betrifft ja auch insbesondere die Studentenschaft, dass sie Mangel an Wohnraum haben, den sie bezahlen können. Wir suchen heute immer noch Wohnraum für Hilfe, also dass sie bei Senioren und Seniorinnen unterkommen und dafür einkaufen gehen, was ich eine sehr gute Variante finde, aber darauf darf man sich nicht ausruhen. Ja. Und wir müssen die Grundstücke finden, dass wir das umsetzen können, und das Studierendenwerk ist ja da gerade auch in der richtigen Richtung unterwegs, und dass ich daran mitarbeiten konnte, hat mir große Freude bereitet. Mhm. Aber es reicht eben nicht. Also das ist, ich finde, das sind zwei ganz wichtige Themen, die ich mitgestalten darf.
Ja, okay, also das mit dem Wohnraum verstehe ich auf jeden Fall. Das sind ja auf jeden Fall alles Themen, an denen es momentan vielleicht ein bisschen mangelt noch. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn die in der nächsten Zeit in der Politik ein bisschen mehr Beachtung finden. Zu dem Wohnraum fällt mir noch ein, dass es auch in Köln mittlerweile, jetzt habe ich letztens mitgekriegt, zum Beispiel in der Südstadt ein besetztes Haus geräumt wurde. Und da jetzt aber zum Beispiel die Stadt sich bemüht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, da auch Flyer eingeworfen wurden in der Umgebung, in den Nachbarshäusern. Hat mir jetzt letztens noch jemand erzählt, der da wohnte, dass die Stadt sich bemüht, dort bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Also
naja, aber ein Haus alleine reicht natürlich nicht. Also es muss schon ein bisschen mehr sein, ein bisschen viel mehr sein. Und ich mache jetzt in der nächsten Woche einen Termin in der Südstadt, wo es genau um dieses Thema geht.
Ja, dann,
Die Mietpreisbremse ist gut, da muss aber auch noch nachgelegt werden.
Und es gibt ja auch das eine oder andere Schlupfloch, wo
richtig,
man auch noch mitarbeiten kann.
Genau.
Und wo auch mitgearbeitet wird, was
richtig,
in Köln ein großes,
ja,
Problem,
genau,
ist.
Also Sie sehen, ich habe noch viel zu tun,
es
und
gibt viel zu tun,
mach das mit Leidenschaft und würde es gerne weitermachen wollen.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns sehr herzlich bei Ihnen für
Ihre
Zeit. Herzlichen
Dank für Ihre Zeit und auch für die Musik, die Sie für mich nachvollziehbar, wie ich finde, haben heraussuchen können.
Wunderbar, sehr gerne.
Hat alles funktioniert, danke.
Bei Echo ist es üblich, dass der Gast das letzte Wort hat, vielmehr in dem Fall Sie. Frau Schoenwerpes, wenn Sie noch etwas sagen möchten, noch etwas an unsere Hörer da draußen sagen möchten, dann ist hier jetzt nochmal die Zeit dafür. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Am Mikrofon waren für euch heute Abend,
genau, Kaspar Zitzka
und Max Heck. Und dann würde ich sagen, übergebe ich Ihnen das Wort, Frau Schoenwerpes.
Hier war Elfi Show Antwerpes und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Köln glücklich sind, glücklich werden und dass Sie die Liebe, die ich meiner Heimatstadt hier entgegenbringe, dass ich Sie da inspirieren konnte.